Bevor ich mit dem Thema anfange heute, über das Verständnis der Übrigen in der Adventgeschichte zu reden, möchte ich gerne mit euch beten, weil ich glaube, dass das wichtig ist, gerade auch für dieses Thema. Denn in diesem Thema, über das wir jetzt reden, sprechen wir nicht nur über etwas in lange vergangener Zeit, im Alten Testament, im Neuen Testament. Wir reden über Geschichte, natürlich bei den Pionieren, aber wir werden auch über Dinge reden, die bis in unsere Zeit hineinreichen. Und das ist immer eine heikle Angelegenheit und das ist immer eine sensible Angelegenheit. Und deshalb ist es mir ein Bedürfnis, dafür auch zu beten. Herr Jesus, wir merken durch diese Kleinigkeiten, die ganz unerwartet kommen, wie leicht es ist, abgelenkt zu werden. Und wie leicht es ist, Störungen in etwas hineinzubringen, was gar nicht beabsichtigt ist. Wenn wir heute nachdenken über unsere eigene Geschichte, Herr Jesus, dann möchte ich dich bitten, dass du uns bereit machst dafür. Zum einen deshalb, dass du uns Offenheit schenkst, aus dem zu lernen, auf das zu hören, was unsere eigene Vergangenheit ausmacht, dass du mir aber auch hilfst, wenn wir über Dinge reden, die näher an unsere Zeit heranreichen, dass es nicht um Menschen geht, um einzelne Personen, sondern dass wir verstehen Sachzusammenhänge, dass wir verstehen, um welche Fragen es hier geht und welche Auswirkung das auch für unser Selbstverständnis hat. Bitte hilf, dass das gelingt und sei du jetzt anwesend und halte Störungen fern. Amen. Das Verständnis der Übrigen in der Adventgeschichte. Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, wie sie in Österreich heißt, oder die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, wie es jetzt in Deutschland und auch in der Schweiz heißt, die haben schon von Anfang an, diese Kirche hat von Anfang an für sich in Anspruch genommen, die Gemeinde der Übrigen zu sein, wie sie in der biblischen Prophezeiung beschrieben wird. Das heißt, die Bedeutung der Übrigen geht zurück bis ganz auf die Anfänge unserer Adventgemeinde. Und ich werde durch die Adventgeschichte gehen und ein paar Beispiele nennen. Und ihr könnt aufmerksam zuhören und mitschreiben. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, dass wir das irgendwie auf eine Computerpräsentation gebracht haben oder auf eine Folie. Deshalb könnt ihr nur zuhören. Aber vielleicht hilft es auch, weil man konzentrierter bei der Sache ist. Wisst ihr, wann wir uns als Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten, als Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten offiziell formiert haben, organisiert haben? 1863, sehr gut. Also wir haben ein paar adventkundliche Teilnehmer hier, das ist sehr gut. Noch bevor wir uns als Kirche offiziell organisiert haben und einen Namen gegeben haben, im Jahr 1863, bezeichneten sich die frühen Pioniere, die Adventgläubigen, als Übrige. Im Englischen ist das Wort für Übrige, das verwendet wird, das Wort Remnant. Remnant. Dieses Wort taucht öfters auf in der Literatur und auf Deutsch würde man das als Übrige oder als Rest bezeichnen. Die früheste Verwendung dieses Begriffs Remnant, Übrige, für die Adventgemeinde, für die Adventgläubigen, haben wir aus dem Jahr 1846 und dort im April dieses Jahres, im Frühjahr des Jahres 1846, findet sich der erste Hinweis auf die Verwendung dieses Begriffes für die Adventgläubigen. 1846 ist lange Zeit vor der offiziellen Organisation der Siebenten-Tags-Adventisten im Jahr 1863. Es ist ganz kurz nach der großen Enttäuschung im Herbst 1844. Und dort Im April dieses Jahres schrieb Ellen White eine kleine Broschüre, die an die Adventgläubigen verteilt wurden, anderthalb Jahre nachdem die große Enttäuschung vorüber war, die den Titel trug To the Little Remnant Scattered Abroad. Auf Deutsch könnte man das etwa so übersetzen, an die kleine, zerstreute Gruppe der Übrigen. So war die Überschrift dieses Aufsatzes und dieser kleinen Broschüre. Wen hat Ellen White hier vor Augen gehabt, anderthalb Jahre nach der großen Enttäuschung? Natürlich haben die Pioniere hier in erster Linie an die Erfahrung sich erinnert, die mit der großen Enttäuschung 1844 mitgeschwungen war, wo nur wenige übrig geblieben waren, wo wenige der Sache weiter treu geblieben sind. Viele haben den Glauben ganz aufgegeben, haben sich anderen Spekulationen hingegeben, sind aus ihren Kirchen ausgeschlossen worden und so weiter. Und es waren wenige übrig. Das mag mitgeschwungen haben, als Ellen White hier 1846 diesen Titel Übrige für die Adventgläubigen der damaligen Zeit verwendet hat. Aber schon sehr früh haben Pioniere angefangen, den Begriff Remnant oder Übrige auch vor dem Hintergrund der Prophezeiungen in der Offenbarung, die wir gestern und vorgestern studiert haben, auf die Gruppe der Adventgläubigen anzuwenden. Bereits im Jahr 1849, auch noch lange, lange bevor wir uns offiziell einen Namen gegeben haben, bevor wir uns offiziell als Kirche organisiert haben, benutzte kein geringerer als Joseph Bates. Wer war denn der? Joseph Bates. Kapitän war er sowieso. Und was ist die besondere Bedeutung, die Joseph Bates für die Adventgemeinde gehabt hat? Sabbat unter anderem. Noch was? Gesundheit auch. Aha. Als Kapitän hat er auf seinem Schiff dafür gesorgt, dass zum Beispiel kein Alkohol ausgeteilt wurde, dass nicht geflucht werden durfte. Und er hat sich für die Temperance, für die Mäßigkeit eingesetzt und für den Sabbat nachhaltig. Ja? Das waren auch noch andere, aber er ist vor allen Dingen für die Sabbatwahrheit bedeutsam, weil er mit dazu beigetragen hat, nicht allein, aber mit dazu beigetragen hat, dass der Sabbat in der Adventgemeinde Fuß gefasst hat. Ja? Mit dem hohen priesterlichen Dienst, das waren Edson, Hiram Edson und andere, die dann das so gesehen haben und in die Gemeinde hineingebracht haben. Joseph Bates benutzt also 1849 den Schlüsseltext aus Offenbarung 12, Vers 17, der uns jetzt bekannt ist, um damit die Adventisten als die Übrigen zu bezeichnen, die dort erwähnt werden. Als sabbathaltende Gläubige identifizieren sie sich, schreibt er, mit denen, die die Gebote Gottes halten und durch den prophetischen Dienst Ellen Whites sahen sie auch erfüllt, dass das Zeugnis Jesu unter ihnen war. Und so finden wir ab dem Jahr 1849 regelmäßig unter den Adventisten die Bezeichnung die Übrigen, the Remnant, als eine Selbstbezeichnung für diese neue Organisation, für diese neue Gruppe von Gläubigen, die sich da gebildet haben. Im Jahr 1853, immer noch bevor wir uns organisiert haben, bezieht sich Ellen White auf sabbathaltende Adventisten und bezeichnet sie, Zitat, als Gottes Volk der Übrigen. Im Englischen heißt es The Remnant People of God, Gottes Volk der Übrigen. Sabbathaltende Adventisten, so bezeichnet Ellen White sie. Ihr könnt das nachlesen im Buch Spiritual Gifts, Band 2, auf der Seite 168 bis 169. Als ein gewisser J.M. Stevenson, ein früher Adventgläubiger im Jahr 1855, die Bewegung verlassen wollte und auch verlassen hat, da baten die anderen Adventisten ihn eindringlich, doch noch einmal zu überlegen, ob er sich, Zitat, von Gottes Volk der Übrigen trennen wollte. Das war 1855. Im Jahr 1857 schreibt James White, dass die Botschaft an Laodicea, Zitat, ein besonderer Ruf an die Übrigen ist. Die Botschaft an Laodicea ist ein besonderer Ruf an die Übrigen. Und er beschwor die Adventisten, die Ratschläge, die in diesem Ruf enthalten sind, zu befolgen. Schon im Jahr 1860, als man ernsthaft begonnen hat, sich zu überlegen, sich auch organisatorisch zu strukturieren, denn die Gemeinde ist gewachsen, es wurden immer mehr Gläubige. Am Anfang wollten die Siebenten-Tags-Adventisten ja, die Adventgläubigen, die Milleriten, keine Organisation. Aufgrund der negativen Erfahrung mit ihren eigenen Kirchen hatten sie den Eindruck, jede Form der Organisation ist schwierig und problematisch. Aber dann wuchs die Gruppe immer mehr. Sie breitete sich aus. Es wurden Gebäude errichtet, Kapellen errichtet. Es gab eine Druckerei, die zur Gemeinde dazugehörte. Es gab Prediger, die im Namen der Gemeinde umherreisten. Und all das machte immer mehr es notwendig, dass man sich auch organisatorisch eine Struktur verschaffte. Denn sonst hatte man überhaupt keine Kontrolle. Wer gehört da eigentlich dazu? Wie verwalten wir das, was wir besitzen? Wie gehen wir damit um? Wie arbeiten wir missionarisch am effektivsten? Wie können wir das machen? So begannen die Adventgläubigen schon im Jahr 1860, sich Gedanken zu machen darüber und auch nach einem Namen zu suchen. Und der Name, der unter den Pionieren ganz hoch favorisiert war für diese neue Bewegung, war The Remnant, die Übrigen. Als im Jahr 1863 sich die Gemeinschaft dann offiziell organisierte, hat das Rennen ein anderer Name gemacht. Es hätte nicht viel gefehlt und wir würden heute nicht Siebenten-Tags-Adventisten heißen, das ist der Name, für den wir uns dann offiziell entschieden haben, oder die Pioniere damals. Es hätte nicht viel gefehlt und wir würden heute alle die Übrigen heißen. Ich weiß nicht, was euch besser gefällt, aber so war es in der Adventgeschichte. Warum erwähne ich das? Es gibt euch einen Eindruck, dass zumindest in der Anfangsphase der Adventgemeinde die Bezeichnung die Übrigen eine sehr weit verbreitete Bezeichnung war, die mit großer Selbstverständlichkeit unter den Pionieren verwendet wurde für die Leute, die dazugehörten, die den Sabbat hielten, die den Geist der Weissagung akzeptiert haben. Und fast hätte unsere Gemeinschaft diesen Namen auch bekommen. Im Jahr 1874, das ist jetzt nach unserer offiziellen Gründung als Gemeinde, kommentierte George Butler, einer der damaligen GK-Präsidenten, die Aussage, die wir in der Offenbarung Kapitel 12, Vers 17 finden, mit folgenden Worten. Also hier geht es um die Endzeitübrigen, wir haben das studiert, und George Butler sagt im Jahr 1874 Folgendes. Siebenten-Tags-Adventisten haben während der letzten 25 Jahre überall behauptet, die Gemeinde der Übrigen zu sein. Zitat Ende. Also 1874 sagt George Butler, seit 25 Jahren behaupten alle Siebenten-Tags-Adventisten überall, die Gemeinde der Übrigen zu sein. Wie weit gehen wir da zurück? 1874 minus 25? sind wir bei 49, genau da, wo wir angefangen haben. Ab da finden wir beständig die Bezeichnung, die Übrigen, die Gemeinde der Übrigen, Gottes Volk der Übrigen, als eine Bezeichnung für die Adventgläubigen. Ein gewisser W.H. Littlejohn schrieb im Jahr 1883, einige Zeit später, Folgendes. Und ich zitiere ihn hier. Er schrieb, es sei deshalb gesagt, dass siebenten Tags Adventisten behaupten, diejenigen zu sein, die Johannes in der Vision sah und die er als Übrige bezeichnete, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Im Hinblick auf diese beiden prominenten Punkte des Glaubens der Gemeinde der Übrigen, von denen Johannes spricht, ist wohl bekannt, dass Siebenten-Tags-Adventisten sowohl behaupten, sie zu besitzen und sie auch praktizieren. Also, Littlejohn sagt, das war einer der Adventisten in dieser Zeit, der geschrieben hat, Adventisten behaupten, diese Punkte, die Gabe der Weissagung, das Zeugnis Jesu zu haben, sie behaupten auch, die Gebote Gottes zu halten, einschließlich des Sabbatgebotes, und sie praktizieren das auch, und deshalb sind das die Gläubigen, die der Johannes in der Vision, in der Offenbarung beschreibt. Die gleiche Identifikation der Übrigen mit der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten finden sich bei vielen, vielen anderen Pionieren. Die findet sich bei Ellen White. Die findet sich bei vielen, vielen adventistischen Theologen, von der frühen Adventgeschichte angefangen, bis in unsere Zeit, bis in die Gegenwart. Und diese Bezeichnung findet sich auch in offiziellen Gemeindedokumenten, in offiziellen Statements und Verlautbarungen der Generalkonferenz und in hochoffiziellen Beschlüssen und Dokumenten der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Ich möchte das ganz kurz ein bisschen erhärten und dokumentieren, damit ihr seht, dass diese Behauptung, die ich hier aufstelle, tatsächlich auch Hand und Fuß hat und auch belegt werden kann. Ich habe es jetzt leider vergessen, ich habe eine ganze Reihe von Büchern mitgenommen hier, um sie euch nachher auch zu zeigen, aber das eine Buch habe ich jetzt drüben im Regal stehen lassen. Ich bin froh, dass ich selber ein Exemplar von diesem Buch besitze. Es ist ein altes Buch, das ich damals während meinem Doktorstudium in den Vereinigten Staaten antiquarisch ergattern konnte. Es ist ein Buch von Uriah Smith aus dem Jahr 1884. Es trägt den Titel Synopsis of the Present Truth. Eine Synopse, eine Zusammenfassung, eine Zusammenstellung der gegenwärtigen Wahrheit. Und in diesem Buch, das Uriah Smith geschrieben hat, stellt er dar, was Siebenten-Tags-Adventisten glauben. Das ist gewissermaßen der früheste Vorläufer unserer Glaubenspunkte, die wir als Siebenten-Tags-Adventisten haben. Denn schon damals mussten Siebenten-Tags-Adventisten ja erklären, was glauben wir zu dem und wie verstehen wir diese Aussage der Bibel und jenes und was zeichnet uns als Adventisten aus. Und in diesem Buch aus dem Jahr 1884 schreibt Uriah Smith, und Uriah Smith war ja kein irgendjemand in der frühen Adventgemeinde, er war renommierter Autor, er hat viele wichtige Bücher über Daniel und Offenbarung geschrieben, er war gleichzeitig Schriftleiter an unserem Verlag, am Review and Herald, und er war zeitgleich sogar Schulleiter am Battle Creek College, der frühesten Schule, die wir als Adventisten gehabt haben. Uriah Smith war einer der einflussreichsten Männer der damaligen Zeit und sehr respektiert. Und er schreibt in diesem Buch in Bezug auf Offenbarung 12, Vers 17 folgende Worte. Und ich habe das ins Deutsche übersetzt. Er schreibt, ich zitiere ihn, er kommentiert jetzt Offenbarung 12, Vers 17, die Frau, die dort beschrieben wird in Kapitel 12 und so weiter, und sagt, wir verstehen die Frau als die Kirche, ihren Samen, bezeichnet die Mitglieder der Kirche durch die Jahrhunderte ihrer Existenz. Deshalb können die Übrigen ihres Samens, the remnant of her seed, deshalb können die Übrigen ihres Samens sich nur auf eine Gruppe von Leuten beziehen, die letzte Generation von Christen auf der Erde. Sie werden charakterisiert durch das Halten der Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu Christi. In Offenbarung 19, Vers 10, schreibt Uriah Smith, finden wir eine Definition, was mit dem Zeugnis Jesu gemeint ist, sagt der Engel zu Johannes. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Das wird der Leser sofort als eine der Gaben der Gemeinde erkennen. Und diese Gabe der Prophezeiung ist gemäß der Heiligen Schrift auch in Verbindung mit der dreifachen Engelsbotschaft manifest. Wir verweisen die Leser auf die Ausarbeitungen im Review und Herald, die überschrieben sind, der Geist der Weissagung und das Zeugnis an die Gemeinde. Zitat Ende. Ihr seht, dass hier Uriah Smith die Aussage aus Offenbarung 12, Vers 17 ganz klar auf die Adventgemeinde münzt. Und er sagt, die Adventgemeinde, natürlich, sie hält auch die Gebote, das schreibt er auch an anderer Stelle, aber die Adventgemeinde sind auch die Übrigen ihres Samens. Samen sind die ganze christliche Kirche, die Treuen. Die Übrigen ihres Samens sind die, die die Letzten sind, die diese Merkmale erfüllen. Und eins der Merkmale ist auch der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Und der zeigt sich in Ellen White. Und wenn ihr die Literatur der frühen Adventisten lest, dann stellt ihr fest, dass das ein ganz wichtiges Thema für die Adventisten war, für die Pioniere. Und es war auch kein leichtes Thema, weil anfangs hat sich keiner leicht getan, ein junges 17-jähriges Mädchen, eine Teenagerin, als Prophetin Gottes zu akzeptieren, die Visionen erhält. Stell dir mal vor, als Teenager, als Mädchen, als Frau auch noch zu Männern zu reden, die gestanden sind und einflussreich sind. Jetzt müsst ihr verstehen, dass in dem gleichen Zusammenhang, warum haben sich die Pioniere so schwer getan, das als echte Gabe zu akzeptieren? Sie haben sich deshalb schwer getan, weil der Teufel natürlich auch nicht tatenlos war. Zeitgleich mit dem Aufkommen der Adventbewegung gab es natürlich gerade in Nordamerika andere Bewegungen, die auch von sich behaupteten, prophetische Gabe zu besitzen. Die Mormonen zum Beispiel, etwa zeitgleich mit ihren Propheten. Die christliche Wissenschaft mit ihrer Gründerin Mary Baker Eddy, die die Frage der Gesundheit sehr stark betont hat. Etwas, was in der Adventgemeinde auch wichtig ist. Und auch sie hat gesagt, dass sie von Gott Anweisungen bekommen hat. Und sie hat natürlich ganz wirre Sachen auch über Gesundheitssachen gesagt, dass es keine wirkliche Krankheit gibt, dass das alles nur Einbildung ist und dass das nur eine mentale Sache ist und so weiter. Jetzt stellt euch vor, wir haben in diesem Umfeld Propheten, falsche Propheten. Jetzt taucht da jemand auf, der behauptet, ein echter Prophet zu sein. Man wird ja automatisch in einen Karren geworfen, in eine Schublade gesteckt. Und da tut man sich schwer am Anfang zu sagen, super, wir haben auch eine Prophetin. Das ist ja, was die Mormonen haben, das ist das, was die haben. Und das, was sie dort sehen und beobachtet haben, das haben sie natürlich auch kritisch beobachtet. Aber die Gabe der Weissagung war so eindeutig und so unmissverständlich und so überzeugend, dass es selbst skeptische Pioniere überzeugt hat, dass das etwas Echtes sein muss. Für alle, die es interessiert, es gibt dieses kleine Büchlein, das jetzt erst dieses Jahr herausgekommen ist, vom Seminar Schloss Bogenhofen, ihr habt es vielleicht gesehen, von Kuhn ist es geschrieben, eine Gabe, die Licht bringt. Ellen White, eine Gabe, die Licht bringt. Sehr lesenswertes Büchlein. Ist nicht dick, ist nur ein bisschen... Knapp 100 Seiten oder so, aber äußerst informativ, äußerst glaubensstärkend. Und der Autor trägt zusammen, er hat selber beim White Estate gearbeitet, er trägt zusammen, wie Zeitgenossen Ellen White sie erlebt haben, welche Erfahrungen Zeitgenossen mit Ellen White gemacht haben und wie diese persönlichen Erfahrungen diese Leute überzeugt haben, dass hier etwas Authentisches, Echtes vorhanden sein muss. Er zitiert dann sogar aus der jüngeren Geschichte, aus Amerika, sogar aus Europa, andere Wissenschaftler, andere renommierte Journalisten und andere Leute, die sich sehr positiv auch über Ellen White geäußert haben. Und das ist für uns Adventisten auch interessant zu lesen, weil wir haben ja manchmal ein bisschen fast wie ein Minderwertigkeitsgefühl. Ja, Prophetin haben wir auch irgendwie irgendwo, aber so richtig zugeben und dazu stehen, tun wir schwer, das zu bekunden. Aber wenn ihr seht, wie andere nicht-adventistische Leute das schätzen, was Ellen White geschrieben hat im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Erziehung, der Pädagogik, im Bereich von anderen Dingen, dann tut es auch mal gut, das zu lesen. Das ist in diesem kleinen Büchlein dokumentiert. Und als ich das gelesen habe vor einigen Wochen, habe ich sogar einige neue Dinge gelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Es ist also wirklich abwechslungsreich, informativ und interessant geschrieben. Ellen White selber hat also Siebenten-Tags-Adventisten, die den Sabbat gehalten haben, auch als the remnant people of God bezeichnet. Das Volk der Übrigen, Gottes Volk der Übrigen. Oft identifiziert sie die Übrigen aus Offenbarung 12, Vers 17 mit den Siebenten-Tags-Adventisten und der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles im Detail durchzugehen, aber ich habe euch auf dieses neue Buch von der Generalkonferenz hingewiesen, herausgegeben vom Leiter des Biblical Research Instituts an der GK, Angel Rodriguez, er ist der Herausgeber. In diesem Buch, das jetzt 2009 am Biblical Research Institut der Generalkonferenz herausgegeben wurde, über unser adventistisches Gemeindeverständnis, hat er auch einen Artikel geschrieben über das Zeugnis Jesu im Schrifttum von Ellen White, wo er seitenweise dokumentiert, wie sie diesen Begriff verwendet hat und wie sie ihn auch auf die Adventgemeinde bezogen hat. Adventistische Theologen haben nicht nur zu Zeiten der Pioniere diese gleiche Sicht aufrechterhalten. Und ich möchte hier nur ein paar Namen nennen, damit ihr seht, dass renommierte, geschätzte Personen auch in unserer Zeit immer noch diese Sicht vertreten haben und vertreten, die besagt, dass die Übrigen in Offenbarung 12 identifiziert werden können mit der Adventgemeinde, mit der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Einer dieser adventistischen Theologen ist Mervyn Maxwell. Mervyn Maxwell ist euch bekannt durch das bekannte Buch zur Adventgeschichte, sagt es der ganzen Welt. Er lebt inzwischen nicht mehr, aber er ist einer unserer besten Historiker gewesen, die wir in der Gemeinde gehabt haben. Und er hat in den verschiedensten Artikeln diese Sicht vertreten. Mein verstorbener Onkel Gerhard Hasel, lange Zeit Leiter der theologischen Abteilung des theologischen Seminars und des Doktorprogramms an der Andrews-Universität, hat das nicht nur in seiner Dissertation behandelt, dieses Thema, sondern hat auch im Hinblick auf die Adventgeschichte das in verschiedenen Aufsätzen, in Zeitschriften wiedergegeben. Ich habe hier ein Buch von einem Autor, der auch in deutschen Kreisen bekannt ist, einem adventistischen Autor, Clifford Goldstein, wie die Amerikaner ihn nennen, Goldstein, er war erst unlängst in Missionskonferenz der Baden-Württembergischen Vereinigung, einer der Redner. Er hat verschiedene Bücher geschrieben, die auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Dieses Buch, The Remnant, die Übrigen, wäre ein lesenswertes Buch auch auf Deutsch zu haben. Es gibt es noch nicht. Aber er vertritt diese Sicht in diesem Buch und macht ganz klar deutlich, dass das so ist. Es ist eins der besten Bücher, die ich zu der Thematik kenne. Sehr einfach geschrieben, lesenswert geschrieben, also nicht kompliziertes Theologendeutsch. Es können auch Leute verstehen, die keine Theologie jahrelang studiert haben. Aber trotzdem argumentiert er sehr theologisch, biblisch. Und seine Argumente sind stichhaltig und gut. The Remnant. Ich habe auch dieses Buch mitgebracht, das euch vielleicht bekannt ist. Was Adventisten glauben, 27 Grundlehren umfassend erklärt. Inzwischen haben wir 28. Aber die 27, die da drin stehen, die sind immer noch aktuell. Die sind deswegen jetzt nicht überholt. Es ist einfach ein neuer Glaubenspunkt 2005 dazugekommen, der 28., der zusätzliche Gedanken vertieft. Und wenn ihr zu dem Glaubenspunkt der Gemeinde der Übrigen lest, auch den Kommentar, der hierzu abgegeben ist, dann habt ihr doch eine recht offizielle Position unserer Kirche, wie wir diesen Glaubenspunkt verstehen. Im Englischen ist zu den 28 Glaubenspunkten, also zu dem, der jetzt noch dazugekommen wurde, dieses Buch neu rausgekommen. In der deutschen Ausgabe sind wir noch nicht so aktuell, aber auch da wird das Gleiche gesagt. Und das ist von der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten herausgegeben, Seventh-day Adventist Belief. Das ist das ursprüngliche Original für dieses Buch. Nur, dass das jetzt die aktualisierte Version ist, die alle 28 Glaubenspunkte im Englischen beinhaltet. Wie kommen solche Bücher zustande? Die werden nicht nur von einer Person geschrieben, sondern da gibt es ein ganzes Komitee von verschiedenen adventistischen Theologen, das sogenannte BRICOM, Biblical Research Committee, wo die Generalkonferenz aus jeder Division Vertreter entsendet und Repräsentanten hat und Administratoren und Theologen, die sich regelmäßig im Jahr treffen, um theologische Fragen zu besprechen. Ich selbst bin für die Euro-Afrika-Division Mitglied zum Beispiel seit vielen Jahren des Biblischen Forschungsinstitutes, des BRICOM, Biblical Research Committee, der Euro-Afrika-Division. Wir treffen uns zweimal im Jahr, wo wir theologische Fragen erörtern, die gestellt werden, Antworten versuchen zu geben auf Anfragen, die wir aus den Feldern bekommen. Und die Generalkonferenz hat so etwas auf ihrer Ebene für das ganze Weltfeld. Und diese Leute kommen zusammen und dann schreibt jemand etwas und dann wird das von allen Seiten Korrektur gelesen, es werden Eingaben gemacht, es werden Veränderungen vorgeschlagen, so lange, bis man sagt, das, was hier jetzt geschrieben ist, drückt tatsächlich unsere Position aus und ist quasi eine offizielle Sichtweise dessen, was wir Adventisten glauben. Ihr kennt vielleicht alle den adventistischen Bibelkommentar. Wir haben als Adventisten auch einen Bibelkommentar veröffentlicht. Im Jahr 2000, anlässlich der Generalkonferenz, hat es den zwölften Band des adventistischen Bibelkommentars gegeben, der herausgegeben wurde von Raoul Dederin. Und in diesem Band haben verschiedene adventistische Theologen, anerkannte Theologen, Aufsätze geschrieben zu den unterschiedlichsten Glaubenspunkten, die wir als Adventisten haben. Das ist das Neueste, was wir haben. Das ist noch neuer als das, was wir hier kennen. Das sind sehr gute Aufsätze. Jeder Aufsatz behandelt einen unserer Glaubenspunkte und einige andere Sachen und schildert immer, was sagt die Bibel dazu, werden biblische Grundlagen gelegt, was lernen wir aus der Theologie, Geschichte, und ihr habt einen Überblick über das, was im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Theologen in der Geschichte dazu gesagt haben. Was sagen unsere Pioniere dazu? Und dann habt ihr einen Teil der Adventgeschichte Und schließlich, was sagt Ellen White zu diesem Punkt? Und dann hat man auf wenigen Seiten wirklich einen ganz tollen, hilfreichen Überblick über diese Sache. Einer meiner Professoren, unter denen ich damals studiert habe, Hans Larondel, Dr. Hans Larondel, hat in diesem 12. Band des Bibelkommentars den Aufsatz geschrieben über die Übrigen und die dreifache Engelsbotschaft. Und das ist offiziell als Teil des Bibelkommentars erschienen, als 12. Band. Das ist durch dieses ganze Gremium der Generalkonferenz durchgegangen. Auch wenn es von Larondel geschrieben ist, es ist das Offiziellste, sage ich jetzt mal, was man von Gemeindeseite dazu sehen kann. Und er vertritt dort auch unmissverständlich, eindeutig und sehr gut beschrieben die gleiche Position. Im Jahr 1991 hat es in Perth in Australien ein Treffen der Adventisten gegeben, eine Jahrestagung, wie es jedes Jahr die Adventgemeinde macht, wo man jährlich im Herbst und auch im Frühjahr zusammenkommt, um administrative, theologische Fragen zu besprechen, die für die Weltgemeinde bedeutsam sind. Und im Jahr 1991 wurde in Perth in Australien eine Deklaration verabschiedet, eine Stellungnahme verabschiedet, die sich mit den Übrigen beschäftigt. Und in dieser Deklaration, die veröffentlicht worden ist im Adventist Review, also in unserer offiziellen Gemeindezeitschrift, am 7. November 1991 wird auf der Seite 7 folgende Aussage gemacht. Es wird gesagt, dass die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten eine, und jetzt zitiere ich, prophetische Bewegung ist, die Übrigen, die von Gott herausgerufen sind, um den letzten Generationen auf dieser Erde eine einzigartige Botschaft zu überbringen, nämlich die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit anzukünden. Auch hier, 1991, sagt unsere Kirche offiziell, wir sind eine prophetische Bewegung, die Übrigen. Ich möchte auf etwas zu sprechen kommen, was vielleicht das Offiziellste überhaupt ist, was wir in der Gemeinde haben. Vielleicht noch offizieller als vielleicht manche dieser Bücher oder der Bibelkommentar. Das ist die Gemeindeordnung bzw. das sogenannte Gemeindehandbuch. Jetzt weiß ich, allein der Name regt gewisse Empfindsamkeiten. Und man tut sich schwer, da mit so einem Buch zustande zu kommen. Damit wir das besser einordnen können, was das bedeutet, vielleicht ein kleiner Hintergrund. Wie kommt diese Gemeindeordnung, im Englischen heißt es Church Manual, dieses Gemeindehandbuch, zustande? Wer darf sowas denn verfassen? Wer kann sowas denn ändern? Das obere Gremium, der Generalkonferenzpräsident. Falsch. Die Delegiertenversammlung der Vereinigung. Na, der Union. Na, der Division. Der Generalkonferenz. Aha. Das ist da tatsächlich so. Wir sind eine weltweite Gemeinde. Und in einer weltweiten Gemeinde haben wir immer die Schwierigkeit und die Herausforderung, wie können wir gewährleisten, dass wir weltweit in unterschiedlichen Ländern, auf unterschiedlichen Kontinenten, in unterschiedlichen Kulturen trotzdem als Siebenten-Tags-Adventisten identifizierbar sind. Und wie kann ich gewährleisten, dass wenn ich nach Afrika oder nach Amerika oder nach Südamerika reise oder nach Asien und dort eine Adventgemeinde besuche, auch erkennen kann, dass es eine Adventgemeinde ist und auch glaubensmäßig, inhaltlich mich wohlfühlen kann in dieser Adventgemeinde und die nicht plötzlich am Sonntag Gottesdienst feiern oder am Freitag oder an irgendeinem anderen Tag. Ihr merkt, es muss gewisse grundlegende Richtlinien geben. Zum einen sind das natürlich unsere Glaubenspunkte, die nur geändert werden können. Die sind nicht in Beton gegossen, die können geändert werden. Zum letzten Mal sind sie im Jahr 2005 geändert worden, anlässlich einer Generalkonferenz. Vor dem Jahr 2005 war die letzte größere Veränderung im Jahr 1980. Und davor hat es andere Veränderungen gegeben, wo wir, wie wir das in der Präambel auch schreiben, unter der Leitung des Heiligen Geistes uns in der Lage sehen, biblische Wahrheit in neuem Licht vertiefend, gegebenenfalls auch besser neu zu formulieren. Und das ist auch so geschehen. Das Gemeindehandbuch regelt jetzt nicht so sehr die Glaubenspunkte, sondern das Miteinander in der Gemeinde und wie bestimmte Dinge in der Gemeinde ablaufen sollten. Von der Gemeindewahl angefangen, über organisatorische Dinge, über die Aufnahme in die Gemeinde, über Fragen des Ausschlusses aus der Gemeinde, der Zugehörigkeit der Gemeinde, über Fragen des Gottesdienstes, über Fragen finanzieller Art, über Fragen, die mit allen möglichen Aufgaben und alltäglichen Dingen in der Gemeinde zu tun haben. Und das, was im Gemeindehandbuch steht, gilt für die ganze weltweite Gemeinde. Und das, was im Gemeindehandbuch steht, kann nicht von irgendjemandem und auch keinem Vorsteher verändert werden, sondern kann nur anlässlich einer Generalkonferenzsitzung von der gesamten Delegiertenschaft geändert, modifiziert werden. Lokale Gebiete, Divisionen, haben die Möglichkeit, bestimmte Dinge, die für die lokale Situation vielleicht von Bedeutung sind, die jetzt nicht einfach weltweit ausdehnbar sind, auch zu ergänzen. Und dann kann man entsprechende Anhänge dazu tun. Auch das ist geregelt. Aber der Text der Glaubenspunkte, also nicht der Glaubenspunkt, aber der Text des Church Manuals zu den verschiedenen Bereichen, die in der Gemeindeordnung geregelt werden, die können nur anlässlich der Generalkonferenz verändert werden. Und jetzt möchte ich euch hier etwas vorlesen, was im Hinblick auf die Taufe, im Hinblick auch auf die Zugehörigkeit der Gemeinde zur Gemeinde im Gemeindehandbuch gesagt wird.